Herzlich willkommen zu unserem nächsten Interview mit Marlene Kunold aus Hamburg, Heilpraktikerin. Heute sprechen wir zum Thema Parasiten und ein spannendes Thema, was vielleicht auch viele nicht kennen. Und ich bin ganz gespannt, Marlene, was du uns berichten kannst, was du zu diesem Thema erforscht hast. Und überhaupt jetzt erstmal zuallererst die Frage, was sind überhaupt Parasiten?
Ja, Parasiten heißen so, weil sie parasitieren, im menschlichen oder in ihrem Wirt. Und eigentlich heißen sie ein bisschen zu Unrecht so. Ne? Die Parasiten, die parasitieren, ja, das ist richtig, aber sie halten sich nur dort auf, wo sie eingeladen werden.
Aha.
Es sind also keine ungebetenen Gäste, sondern es sind Gäste, die von einem Milieu eingeladen werden, das die Parasiten braucht. Und das sind eben in der Natur, es ist so, dass nur kranke, schwache Pflanzen, die bekommen Parasiten. Und diese Parasiten, die sorgen dann dafür, dass diese Lebewesen auf lange Sicht zugrunde gehen. Weil sie sich nicht halten können, weil sie nicht stark genug sind.
Aha.
Wenn wir das jetzt mal auf den Menschen übertragen, dann können wir sagen, Parasiten kommen dahin, wo Schwächen sind im menschlichen System.
Mhm.
Und diese Schwächen, die sind entstanden über zum Beispiel Gifte, die in unserem Körper im Verdauungssystem eingelagert sind, Metalle. Parasiten, die nehmen Metalle in sich auf, die verstoffwechseln Metalle. Sogar, was wirklich das Gefährliche ist an den Parasiten, das ist das, was sie auskacken. Das ist das, was sie ausscheiden.
Mhm.
Also ihre Stoffwechselendprodukte. Und wenn wir zum Beispiel, wer Medikamente nimmt, Antibiotika, der hat natürlich keine gesunde Darmflora. Wer sich schlecht ernährt, der hat keine gute Darmflora.
Mhm.
Wer Magensäureblocker nimmt, der unterbindet da die erste Abwehr gegen Parasiten.
Mhm.
Dann haben wir die Gallenflüssigkeit, die sorgt auch dafür, dass Parasiten abgetötet werden oder dass sie eben, also nicht Parasiten, sondern deren Larven, dass sie abgetötet werden. Die Magensäure sorgt dafür, dass Parasiten diesen Weg nicht überstehen können. Und die Darmflora, die sorgt für ein gutes Immunsystem.
Okay.
Und wenn all das nicht in Ordnung ist, dann kommen Parasiten. Dann fühlen sie sich eingeladen.
Aha. Und haben viele Menschen Parasiten?
Viele Menschen haben Parasiten, ja, weil wir heute kaum jemanden finden, der gesund ist, von hier bis da hinten.
Mhm.
In diesem ganzen Schlauchsystem.
Mhm.
Da gibt's wenige Menschen, die da noch vollkommen gesund sind.
Okay.
Die würden keine Parasiten bekommen.
Mhm. Und wie kann ich mir denn so einen Parasiten vorstellen? Also ist das jetzt zum Beispiel sowas wie ein Bandwurm?
Bandwurm ist ganz sicher ein Parasit,
okay. Ne?
Aber wenn wir Parasiten verallgemeinern, dann müssen wir sagen, es gibt von mikroskopisch klein, ne? Amöben zum Beispiel oder Lamblien, die sind Einzeller, bis zu ganz groß, das ist der Rinderbandwurm, ne? Der mehrere Meter lang werden kann. Ne?
Dazwischen. Im Rind?
Nicht nur im Rind, auch beim Menschen.
Ach so,
okay. Auch beim Menschen. Mhm. Wird natürlich dann über rohes Fleisch zum Beispiel, wird das dann übertragen.
Mhm.
Wenn wir aber meinen, als Veganer sind wir immun gegen Parasiten oder laufen wir nicht Gefahr, von Parasiten infiziert zu werden, da liegen wir ganz, ganz weit weg von der Realität.
Mhm.
Das ist wirklich die Voraussetzung, eine schlechte Abwehr, ne, und ein schlechtes Milieu, das begünstigt eben die Einlagerung oder dass man Parasiten bekommt.
Ne? Okay.
Lamblien, Amöben, das kann man über Trinkwasser, über Meerwasser, ne? Wenn du zum Beispiel in einem Meer rumschwimmst und nimmst mal einen guten Schluck davon aus Versehen und ein paar hundert Meter weiter ist ein offenes Rohr aus der Kanalisation, ne? Das reicht. Es reicht, ja, um sich mit Amöben oder Lamblien zu infizieren.
Okay.
Und so gibt es eben, es gibt Würmer, die sind sehr häufig, wie zum Beispiel die Madenwürmer bei Kindern, die Fadenwürmer bei Kindern. Mhm. Und in vielen Ländern sind die Askariden, die Spulwürmer, die Hauptparasiten, die es gibt.
Okay.
Aber wenn wir wirklich eine Parasitenmanifestation haben, dann geht das nicht ohne Symptome über die Bühne.
Okay. Wenn ich jetzt Hunde oder Katzen habe, kann ich von denen Parasiten bekommen?
Unbedingt.
Kriege ich von denen automatisch Parasiten oder nur wenn ich angeschlagen bin?
Nur wenn du angeschlagen bist.
Ah, okay. Mhm.
Das ist immer die Grundvoraussetzung. Mhm. Ne? Und vor allem auch eine Giftbelastung im Darm. Mhm. Das ist auch eine Grundvoraussetzung. Mhm. Die Parasiten parasitieren nicht nur, sie schützen dich vor Quecksilber zum Beispiel, weil sie es verstoffwechseln.
Ah.
Wenn du die Parasiten jetzt einfach abtötest, wie das ja zum Beispiel passiert mit chemischen Parasitenmitteln, dann lösen die sich auf, und dann werden die verdaut und dann werden diese ganzen Gifte werden frei.
Aha.
Und dann hast du sie wieder im Körper und das kann fatale Folgen haben.
Ah, spannend. Okay.
Also Parasiten sind nicht per se schlecht, sondern sie sind da aus einem Grund. Und dieser Grund sind eben toxische Belastungen und Immunschwächen, Magensäuremangel, Gallenmangel, Gallensaftmangel. Das begünstigt Parasiteneinnistung. Und wenn du das alles nicht hast, dann kannst du deinen Hund knutschen und die Katze auch und es passiert gar nichts.
Ah, okay. Und wie kann ich denn feststellen, ob ich Parasiten habe oder nicht?
Also Laboruntersuchungen gibt es, die sind ganz schlecht, ganz unzureichend. Es gibt hunderte von Parasitenarten, vor allem wenn man Reisen ins Ausland hat und da irgendwelche Parasiten mitbringt. Ägypten ist zum Beispiel ein ausgesprochenes Parasitenland. Also Ägyptenreisende bringen eigentlich meistens irgendwas mit, auch natürlich Asienreisende. Und die kannst du mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit nur im Labor finden.
Mhm.
Ja, und vor allem ist ja dieses Bewusstsein gar nicht da. Wenn du da zu deinem Arzt gehst und sagst, ich habe Parasiten, dann zeigt er dir einen Vogel und sagt, was gibt's in Deutschland nicht?
Ach so.
Wir sind sauber.
Aha, okay.
Wir sind sauber. Bei uns gibt es keine Parasiten.
Aha.
Ja, und selbst Laborärzte werden dir das erzählen.
Mhm.
Habe ich schon Diskussionen geführt. Also das, da hast du relativ wenig Chancen, dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Die Symptomatik ist einerseits wichtig, ne? Da gibt es eben dann die Verdachtsdiagnose und auf der anderen Seite gibt es natürlich diverse energetische Testverfahren und damit kann man Parasiten ganz gut finden. Die Gefahr daran ist, oder Gefahr nicht, aber es kann eben sein, dass du ganz viele Parasiten hast nach so einer Untersuchung. Ne?
Also,
und die hast du eigentlich alle gar nicht.
Aha,
vielleicht
okay.
Bist du mal an irgendeinem Wurm vorbeigelaufen und reagierst aber dann energetisch schon drauf. Na, da muss man ein bisschen differenzieren. Wenn du Parasiten diagnostizieren möchtest, empfehle ich einerseits die energetische Testverfahren und andererseits, dass man wirklich eben sich die Symptome anguckt.
Okay.
Und die sind diffus genug schon.
Das heißt also, um das wirklich herauszufinden, müsste man zum Heilpraktiker gehen.
Da hast du zumindest bessere Chancen, ja.
Okay. Mhm. Was ist denn jetzt deine, also wenn jetzt jemand, du sagst, die meisten Menschen haben Parasiten, also vielleicht 90%,
kann man so sagen? Viele nicht.
So viele nicht.
Nein, glaube ich nicht.
Okay.
Aber die chronisch kranken Menschen, die haben auf jeden Fall Parasiten.
Ja.
Das geht gar nicht anders. Oder einfach Menschen, die chronische Erscheinungen haben, die sie nicht in den Griff kriegen.
Mhm.
Die aus irgendeiner Sicht einfach therapieresistent sind.
Mhm.
Und das sind so Symptome wie, die können ganz diffus sein, Gelenkschmerzen,
mhm.
Schlafstörungen. Zähneknirschen im Schlaf oder Augenjucken, Heuschnupfen. Heuschnupfen geht eigentlich immer mit Parasiten einher.
Mhm.
Und dann natürlich auch die gesamten Magen-Darm-Symptome, die es geben kann.
Mhm.
Von Durchfällen über Verstopfung, über Wechsel von Durchfall und Verstopfung, über Bauchkrämpfe, über einfach Unregelmäßigkeiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Mhm. Ne? Das sind alles Hinweise, können alles Hinweise sein Richtung Parasiten. Migräne geht eigentlich immer mit Parasiten einher. Kopfschmerzen, die immer wiederkehren. Periodische Symptome, das heißt Symptome, die periodisch auftreten. Mhm. Ne? Die kommen und dann gehen sie wieder. Und dann kommen sie wieder und dann gehen sie wieder. Ne? Das ist ein... Also das ist ein Alarmsignal. Das sind garantiert, sind da Parasiten mit von der Partie.
Okay.
Und bei den Kindern ist es so, dass die sich am Popo jucken. Die jucken sich dann auch immer so am Popoloch. Und das ist ein ganz deutlicher Hinweis, dass da Magenwürmer sind. Oder wenn sie so quengelig und weinerlich dabei sind. Das sind Hinweise auf Würmer, auf Magenwürmer.
Und was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn jetzt jemand den Verdacht hat, Parasiten zu haben? Wie soll diese Person das herausfinden?
Also eben, wie gesagt, die Symptomatik gibt Hinweise, energetische Testverfahren geben ziemlich klare Hinweise.
Zum Beispiel? Welche Verfahren gibt es da?
Die EAV zum Beispiel, die Elektroakupunktur nach voll, Biofeedback-Methoden. Da gibt es eine ganze Reihe von Methoden.
Bioresonanz?
Bioresonanz ist ja mehr oder minder eine Behandlungsmethode.
Ach so, okay.
Mhm. Und beim Biofeedback kriegst du auch Informationen.
Mhm.
Und so kann man sich der Sache nähern. Und man kann natürlich auch einfach sagen, hey, wir leben in einer toxischen Umwelt. Warum nicht regelmäßig eine Parasitenkur machen?
Ah,
hallo.
Okay. Ja?
Das heißt, ist Prophylaxe, das ist gesund bleiben.
Ja.
Und das ist, wenn du eine Kräuterparasitenkur zum Beispiel machst, dann tust du ja nichts Schlimmes. Dann schmeißt du ja hier keine giftige Tablette rein, sondern du unterstützt das körpereigene System, was dir hilft, Parasiten, die da sind, loszuwerden, was dir aber auch gleichzeitig hilft, wenn keine Parasiten da sind, das so zu gestalten, dass auch gar keine kommen wollen.
Mhm, verstehe. Das heißt also, man müsste jetzt gar nicht unbedingt ein aufwendiges Diagnoseverfahren machen, sondern man könnte sagen, ich habe den Verdacht, Parasiten zu haben, also unternehme ich jetzt was gegen die Parasiten.
Halte ich für sehr klug.
Indem ich eine Parasitenkur einnehme.
Genau.
Du hast ja selber eine eigene Parasitenkur entwickelt. Kannst du dazu was sagen?
Ja, die habe ich vor vielen Jahren entwickelt. Diese Rezeptur ist mir auch gestohlen worden von ein paar größeren Firmen. Das haben sie natürlich deshalb sich zu eigen gemacht. Du kannst ja auch so eine Formel nicht unbedingt schützen, weil die sehr erfolgreich war und ist.
Mhm.
Das ist also nach wie vor ist das eine der besten Parasitenkuren, die wir zur Verfügung haben. Und die hast du ja auch.
Mhm.
Und was diese Kur eben auch nochmal ganz besonders macht und sie von allen anderen Parasitenkuren unterscheidet. Und das habe ich mir natürlich dann auch irgendwann ersonnen, um eben einen Weg zu finden, dass nicht alles immer nachgemacht wird. Und das sind Frequenzen, die da drin sind. Und diese Frequenzen, die sind eben, das ist keine Homöopathie, ne? Dann dürftest du das ja gar nicht verkaufen, sondern das sind Frequenzen und diese Frequenzen unterstützen die pflanzlichen Wirkstoffe in dieser Parasitenkur und somit haben wir von der stofflichen und von der feinstofflichen Seite haben wir wirklich die Möglichkeit, regelmäßig eben unseren Körper frei von Parasiten zu halten und unser Verdauungssystem wirklich gut zu nähren mit Bitterstoffen. Parasitenmittel sind immer mit Bitterstoffen. Wir brauchen Bitterstoffe, damit die Galle richtig fließt, damit die Säfte, die Verdauungssäfte fließen und diese Verdauungssäfte, die neutralisieren dann ja halt zum Beispiel Larven von einem Fuchsbandwurm, die vielleicht auf irgendwelchen Beeren sind, die wir im Wald finden oder die aus Wildsammlung stammen, aus Kräuterwildsammlung. Ja, das ist nämlich gar nicht so ohne. Ja, das sind durchaus solche Eier und Larven, die sind auf Wildkräutern zu finden.
Okay. Und welche Pflanzen sind denn jetzt in deiner, unserer Parasitenkultur
enthalten? Naja, da sind auf jeden Fall, ist da Wermut drin. Ne? Mhm. Wermut heißt ja auf Englisch Wormwood, also Wurmholz. Das ist ein ausgesprochenes Parasitenmittel und ist sehr bitter. Dann sind Olivenblätter drin, Papaya-Blätter sind drin. Ja, das sind auch ausgesprochene. Also Olivenblätter haben sogar auch eine antivirale und eine antibakterielle Wirkung. Die Papaya-Blätter von der Naturvölker, das ist bekannt, dass sie eine parasitenaustreibende Wirkung haben.
Haben wir auch in unserer Amazonas-Darm rein.
Ja, habe ich gesehen. Ja. Toll. Und Ingwer ist drin. Ne? Ingwer ist auch, er bietet auch einen gewissen Schutz. Nelken. Nelkenknospen sind drin. Und auch Nelken haben nicht nur eine antiparasitäre Wirkung, sondern auch antiviral und antibakteriell. Was haben wir noch drin?
Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf.
Wacholderbeeren sind auch noch drin. Ja. Und schließlich ist auch ein Neem-Extrakt noch drin.
Ah, ja,
und der Neembaum in Asien wird für alles genommen. Und in Asien sind die Würmer, die Wurm-Manifestationen tatsächlich noch wirklich sehr viel doller und auch weiter verbreitet. Und der Neembaum ist denen also wirklich da auch gegeben, ne, um das behandeln zu können. Ne? Und dann sind die Frequenzen drin in der Tinktur.
Und
jetzt
neu. Wunderbar. Wie bringst du die Frequenzen in die Tinktur? Welche Frequenzen sind das?
Das sind Frequenzen, die sozusagen, also wenn du jetzt sagst, da ist eine Parasitenfrequenz, die ist so, und dann ist diese Frequenz so, dass sie neutralisiert wird, diese Frequenz der Parasiten.
Mhm. Ja?
Und somit haben die Parasiten keine Wirkung mehr. Und dadurch werden sie natürlich auch geschwächt. Und wenn sie geschwächt sind, dann ist es noch einfacher, sie über die pflanzlichen Wirkstoffe eben auszutreiben.
Das heißt, kann man sagen, dass diese Wurmkur oder diese Parasitenkur, was macht die mit den Parasiten? Werden die Parasiten dadurch umgebracht?
Sie werden damit nicht umgebracht,
ne?
Überwiegend nicht, sondern sie werden ausgetrieben. Das heißt, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, also sie fühlen sich da nicht mehr wohl. Das heißt, sie werden teilweise wirklich ausgeschieden.
Also lebend ausgeschieden sozusagen?
Nein, betäubt.
Aha.
Betäubt und geschwächt. Ne? Die können.
Weil für uns als Veganer, ne? Ist ja wichtig, wir wollen
ja nicht töten. Ja, das ist schon wichtig. Und das ist ja eben halt auch der Unterschied. Ne? Die werden in dem Sinne nicht getötet, sondern sie werden aufgefordert, das Haus zu verlassen. Und was sie dann auch freiwillig tun, weil die Bitterstoffe schmecken denen nicht.
Okay.
Und sie werden aber geschwächt. Sie werden sowohl von den Frequenzen geschwächt, als auch eben von den pflanzlichen Inhaltsstoffen. Man kann also so sagen, manche, die beißen sich ja auch fest an der Darmwand und saugen da das Blut. Und die Frequenzen, die hauen sie K.O. Das heißt, sie lassen los und der Körper mit den Bitterstoffen sorgt dann dafür, dass sie wirklich ausgeschieden werden.
Ah, das ist ja sehr spannend. Das heißt also, der Parasit, der ja auch diese in seinem Körper diese ganzen Schwermetalle trägt, verlässt mitsamt den Schwermetallen den Organismus.
So ist es. Und das ist das Gute daran.
Und das ist der Unterschied zu chemischen Mitteln zum Beispiel. Ne?
Ja. Es ist ja, ne, du hast ja auch zum Beispiel in den oberen Darmbereichen kannst du ja auch Würmer haben. Und wenn du dann chemisches Mittel nimmst, dann werden die getötet und verdaut. Verdaut. Ja. Da hast du ganz aus Versehen hast du Fleisch verdaut. Ja,
ja, verstehe.
Und dann werden natürlich diese ganzen Gifte frei.
Ja. Wir haben öfters Fragen, also von Kunden, die sagen, gibt es nicht auch die Möglichkeit, eine Parasitenkur ohne Alkohol anzubieten? Wir haben ja in unserer Parasitenkur ist ja Bioalkohol enthalten. Was kannst du zu dem Thema Alkohol sagen?
Naja, es ist natürlich, wenn diese Inhaltsstoffe in Alkohol gelöst sind, dann hast du natürlich eine bessere Verteilung im Körper über diesen Alkohol. Wenn kein Alkohol drin ist und du hast trotzdem eben einen wässrigen Auszug, dann hast du erstmal nicht alle Inhaltsstoffe, Nummer eins. Und darüber hinaus gibt es einfach rechtliche Probleme dann. Also dann musst du ein sehr langes Zulassungsverfahren, was außerdem sehr kostenintensiv ist, musst du durchlaufen und dann weißt du immer noch nicht, ob du das zugelassen kriegst. Und dann sind auch solche Preise, die sind dann auch nicht mehr haltbar. Also es ist schon besser, das in Alkohol gelöst zu haben. Und wenn du die reinen Kräuter gibst, ne, dann hast du wieder ein rechtliches Problem. Also ein alkoholischer Auszug ist die klügste Art und Weise, das zu nehmen. Und bei Kindern und bei Tieren, ja, da muss man halt gucken, ne, wie man das so ein bisschen abschwächen kann. Ne, man kann es ein bisschen offen stehen lassen.
Das Alkohol ist verdunstet.
Ein Teil des Alkohols verdunstet dann auch. Du kannst es auch auf die Heizung stellen zum Beispiel.
Also offen auf die Heizung stellen?
Offen auf die Heizung. Da die Gabe, die du nimmst, die stellst du offen auf die Heizung. Sage ich jetzt mal eben 40 Tropfen. Die stellst du einfach so in einem kleinen Schnapsgläschen, stellst du die offen auf die Heizung. Dann verdunstet ein Teil des Alkohols. Und dann ist es nicht so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm. Dann verdünnt man es noch mit Wasser.
Nein,
und dann
still.
Geht es. Ne? Mhm. Du kriegst nicht allen Alkohol raus. Das ist illusorisch.
Also du sagst, das ist also, wenn die Kräuter in Alkohol gelöst sind, sind sie wirksamer.
Ja.
Okay.
Sind sie.
Ja. Und die Alkoholmenge, die man letztendlich dann über den Tropfen zu sich nimmt, ist sehr gering.
Ja, die ist nicht groß. Trotz alledem kann es ein Alkoholiker nicht.
Ja, klar.
Ein Alkoholiker, der kann es nicht nehmen. Mhm. Der muss dann tatsächlich die einzelnen Kräuter sich in irgendwelchen Kapseln besorgen, als Monopräparate. Da hat dann eben da 7-8 Dosen stehen.
Ja,
Das wäre dann die Alternative. Die ist aber eben nicht ganz so wirksam wie der alkoholische Auszug.
Okay. Wie häufig sollte man denn das Parasitenmittel anwenden?
Naja, wie häufig entwurmt man seinen Hund?
Keine Ahnung. Ich habe keinen Hund.
Ja, zweimal im Jahr.
Zweimal im Jahr.
Schon ratsam.
Okay.
Und es gibt natürlich Leute, die sind kränker, ein bisschen kränker, als dass sie nur Prophylaxe machen oder Gesundheitspflege. Und da entwickeln wir ja nun gerade zusammen eine gesamte Kur, ne, die Darmreinigung und auch die, wenn bei langer Krankheit ein Biofilm im Darm entsteht und auch in den Organen, ne, wenn Gelenkschmerzen zum Beispiel durch Parasiten ausgelöst sind, dann hast du auch Biofilme in den Gelenken. Ne? Und daran arbeiten wir ja gerade, dass solche Menschen eben auch wirksam der ganzen Thematik begegnen können, autonom, weil nur autonom kommen wir wirklich in Eigenverantwortung zu Gesundheit. Und das ist ja nochmal eine andere Abteilung. Ne? Aber wenn du einfach, wenn du gesund bleiben willst, wenn du glaubst, du könntest vielleicht dir bei einer Reise irgendwelche Parasiten geholt haben, dann ist es auch gut, auf eine Reise immer ein Parasitenmittel mitzunehmen. Ich fahre nirgendwo hin ohne meine Parasitentinktur. Und gerade in asiatischen Ländern, da nimmt man dann eben morgens und abends diese Tropfen und dann passiert dir auch nichts.
Ach so.
Dann bist du ziemlich auf der sicheren Seite, geschützt vor Montezumas Rache. Also viele Jahre drücke ich das immer Freunden in die Hand, eine Flasche, und sage, nimm es morgens und abends, dann bist du gut geschützt. Und wenn wir es so machen, dass wir wirklich Gesundheitspflege betreiben, dann ist zweimal im Jahr schon recht gut.
Okay.
Mehr braucht es eigentlich nicht.
Und wie kann man das Parasitenmittel oder die Parasitentinktur mit Darmreinigung kombinieren? Oder würdest du sagen, dass man zuerst die Darmreinigung nimmt oder danach nach der Parasitenkur? Was ist da
deiner
Meinung nach optimal?
Die Regenbogenkreis-Darmreinigung, die würde ich tatsächlich relativ parallel anwenden. Mhm. Ja? Wobei man mit der Darmreinigung ein bisschen früher anfangen kann. Mhm. Ja? Und dann nimmt man das Parasitenmittel dazu. Ja? Eventuell scheuchst du ja mit einer Darmreinigung gewisse Dinge auf. Mhm. Ja. Willst du ja auch.
Genau.
Du möchtest ja reinigen. Mhm. Und das dann, sag ich mal, nach 2-3 Wochen begleiten mit einer Parasitenkur, das ist schon ganz ratsam.
Mhm, okay.
Und in schwereren Fällen, da entwickeln wir ja jetzt dieses Programm, mhm. was dann auch den Biofilm aus dem Darm entfernt, mhm. wo sich diese Parasiten eben auch sicher verstecken können vor dem Zugriff der Verdauungssäfte, vor dem Zugriff des Immunsystems. Mhm. Und das ist aber, na, das werden wir euch dann richten, mhm. wenn es soweit ist.
Ja, spannend. Also ganz toll. Jetzt habe ich richtig was dazugelernt.
Schön.
Über ne, wie Parasiten entstehen, was Parasiten machen, wie man diese Parasiten auf vegan verträgliche Weise hinausbeten kann. Ne?
Ja,
tschüss. Und ich denke, ja, das war sehr lehrreich und sehr informativ. Danke, Marlene, dass du uns wieder dein umfangreiches Wissen zur Verfügung gestellt hast.
Von Herzen gern.
Ja, und dann, ja, bis bald.
Ja.
Zum nächsten Interview. Ja. Alles Liebe. Grüße aus Lübeck.
Ja.
Tschüss.
Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Hilf uns doch gerne, den Regenbogenkreis-Podcast bekannter zu machen, indem du deiner Familie, deinen Freunden, deinen Bekannten und Verwandten davon erzählst, damit wir noch mehr Menschen inspirieren und begeistern können mit außergewöhnlichen Informationen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Danke dir fürs Zuhören und ganz liebe Grüße, dein Matthias.